Heute bei «Apropos» das Monster von Florenz.
Sono passati più di 50 anni e molti ricorderanno quei terribili omicidi di giovane coppie, in tutto 7, avvenuti tra il 1970.
Italien beschäftigt sich bis heute mit einer brutalen Mordserie, die sich vor allem in den 80er Jahren abgespielt hat. 16 Menschen sind damals gestorben, immer nach dem gleichen Muster. Verschossen, verstümmelt.
Quello del mostro di Firenze rappresenta il primo caso riconosciuto di omicidi seriali in Italia. 8 giovani coppie che amoreggiavano in campagna, trucidate e seviziate.
Und eigentlich hat die Justiz den Täter gefunden. Aber das überzeugt nicht alle. Es gibt neue DNA-Spuren, neue Theorien. Auf Netflix soll es bald eine Serie dazugeben. Die Mordserie ist in der italienischen Kriminalgeschichte einzigartig. Vielleicht sogar weltweit. Einzigartig ist sie wegen ihrer Rätselhaftigkeit und ihrer Verworrenheit. Es ist eine Geschichte, wie sie wahrscheinlich nur in Italien passieren kann, schreibt Sandra Benini. Er hat sich im Monster von Florenz angenähert und dazu einen dichten und spannenden Text im Magazin geschrieben. Und jetzt ist er bei uns für eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler» und der «Berner Zeitung». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Sandro.
Salut Philipp.
Jean-Michel Cravec vivi e Nadine Morio muoiono per ultimi nell'85 in una tenda agli Scopetti, comune di Sant'Asciano.
Sandro, die Geschichte hört zum ersten Mal auf im September 1985. Es ist die Geschichte von einem Urlaub, von Ferien, die brutal aufhören.
Ja, es ist ein französisches Touristenpaar. Nadine Morio, 36 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern, geschieden. Jean-Michel Crivishvili ist ihre um 9 Jahre jüngere neue Lebenspartner. Sie fahren zusammen mit dem Auto von Frankreich nach Florenz. Sie besuchen die Stadt und sie schlagen in der wunderschönen Umgebung, in den Hügeln von Florenz, schlagen sie ihr Zelt auf und verbringen dort ein paar Tage Ferien.
Und dann, was passiert?
Dann wird in einer Nacht, wo sie im Zelt sind, schneidet jemand das Zelt auf von hinten, verschießt Nadine Morio. Jean-Michel Crivishvili wird angeschossen. Er kann aus dem Zelt flüchten. Es ist stockdunkel, er rennt nackt. Über die Lichtung probiert sich zu retten, indem er sich ins Unterholz flüchtet. Der Täter setzt ihm an, der Täter hat keine Patronen mehr im Magazin und er sticht ihn dann mit, glaube 13 Messerstich. Dann, und das ist jetzt wirklich das Grausige an dem Mordfall, und für das ist er bekannt, dann geht der Täter zurück zum Zelt, wo die Leiche von Nadine Morio drin ist, und er verstümmelt sie an den Genitalien, schneidet einen Teil der Genitalien ab, nimmt sie mit und schneidet die linke Brust ab und nimmt sie auch mit.
Die zwei Toten sind die letzten Opfer von dem Täter, den wir jetzt heute darüber schwätzen. Wie viele Leute hat er insgesamt auf dem Gewissen? Was weiss man da?
Also das Monster von Florenz, das ist ein Cold Case, eine Mordserie, ein Serial Killer mit dem ersten Fall 1968, der letzte Fall 1985, insgesamt 8 Doppelmörder, immer Pärchen, die umgebracht worden sind, und 16 Todesopfer.
16 Todesopfer, alle werden dem Monster von Florenz zugeordnet. Und das Monster, das tut Italien bis heute beschäftigen. Es gibt auch neue Erkenntnisse, oder?
Ja, genau. Also in der ersten Hälfte der 80er Jahre hat man noch keine forensische DNA-Analyse machen. Man hat dann später Patronenhülsen, die man gefunden hat, bei diesen Mordfällen haben wir auf DNA-Spuren analysiert. Man hat DNA-Spuren gefunden, aber es hat sich immer herausgestellt, dass das sogenannte Kontaminationen gewesen sind, also dass irgendwelche Beamte, Polizisten, Experten, die mit diesen Kugeln zu tun hatten, die die eingesammelt haben, dass die quasi ihre DNA hinterlassen haben. Und dann hat man aber im Jahr 2015 eine Kugel gefunden in einem Küssi, wo in dem Zelt war, wo wir jetzt davon geredet haben. Und das hat dann quasi zur Folge gehabt, die Kugel ist 30 Jahre in dem Küssi reingesteckt. Niemand hat von der gewusst. Und damit ist natürlich die Möglichkeit, dass sie ebenfalls kontaminiert worden ist, sehr viel kleiner. Und man hat dann geschaut, gibt es auf dieser Kugel DNA-Spuren, und es gibt eine DNA-Spur, eine männliche DNA-Spur. Und entschlüsselt worden ist die aber erst im letzten Jahr. Also 2024 hat ein Experte, ein italienischer Experte, der in Seattle an der Uni arbeitet, lehrt, hat die DNA-Spur auf der Kugel entschlüsselt.
Wir kommen später auf die DNA-Spur zurück. Ich würde zuerst gerne zurückgehen ins Italien von den 70er und 80er Jahren. Wie muss man sich das Leben damals vorstellen, von den Italienerinnen und Italienern, vor allem von den Jungen?
Also was wichtig ist im Zusammenhang mit dieser Mordserie, ist die Sexualmoral, prägt unter anderem natürlich vom Katholizismus von der damaligen älteren Generation, die ist streng gewesen, die ist viel strenger gewesen als heute. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist auch heute noch so, junge Italienerinnen, junge Italiener ziehen spät aus von zu Hause, wegen hoher Jugendarbeitslosigkeit, weil sie relativ wenig verdienen in ihrem Job. Dann gibt es das Klischee vom Italiener, der sich auch gerne seine Pasta von der Mama servieren lässt. Aber also was ein wichtigerer Umstand ist, ist, dass auch der Mietmarkt in Italien funktioniert anders. Es gibt relativ wenig Immobilien, die man mieten kann, sondern in der Mittelschicht, zum Teil auch in der unteren Mittelschicht, ist es so, dass die Leute haben ihre Wohnung, besitzen ihre Wohnung und tun sie dann weitervererben. Und das führt einfach dazu, es ist schwierig, ein Zimmer zu mieten, es ist schwierig, eine Wohnung zu mieten. Und für die Jungen hat das bedeutet, dass wenn sie intim sein wollten, wenn sie Sex haben wollten, dann nachher ist das einfach schwierig zu Hause. Also sie hatten kein Zimmer oder keinen Ort, wo sie können ihre Sexualität ausleben
konnten. Eine Alternative war, sie haben ihr Auto genommen und sie irgendwo hingefahren, auf einem Feldweg, irgendwo im Wald. Und das ist wie auch die Ausgangslage, wo nachher all die Morde passiert sind, oder?
Genau, also das gibt im Italienischen einen eigenen Ausdruck für das, mit dem Auto irgendwo anzufahren an einen romantischen Ort und Sex zu haben oder Geschlechtsverkehr zu haben, darin Camporella. Camporella, das ist ein Diminutiv von Campo. Campo heisst Feld, also so aufs Feld gehen.
Wäldele, würde man bei euch sagen.
Ah, das habe ich so nie gehört. Gut, auf jeden Fall, das gehört auch zum Verstörenden und, wenn man so will, Faszinierenden von dem Fall, der Gegensatz. Oder du hast die Umgebung von Florenz, die Hügel, das Impressenheim, Oliven, die Lichtungen, das ist einfach wirklich eine der schönsten Landschaften, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dann hast du Florenz im Zentrum als Symbol von der Renaissance, von der Kultur, von der Architektur, von Kunst. Du hast eben die jungen, liebenden Schäferstündchen, oder, könnte man auch sagen, die sich treffen an einem wunderschönen Ort. Und dann nachher kommt plötzlich aus der Dunkelheit, aus dem Nichts, wenn du so willst, das Böse, das mit unglaublicher Brutalität das alles zerstört.
Eine absolute Horrorvorstellung.
Ja, und ich glaube, das gehört zum Besonderen von dem Fall. Es sind nicht die Londoner Docks irgendwo im Nebel und im Regen, sondern es ist wirklich irgendwie ein Symbol von Zivilisation und von Kultur, wo konfrontiert wird mit so etwas.
Ein Teil von Andare in Camporella ist ja auch, dass es wie Leute gab, die nicht im Auto gesessen sind, sondern die das von einer anderen Seite beobachtet haben. Und die spielen auch eine Rolle in dieser ganzen Geschichte.
Ja, genau. Das sind die sogenannten Guardoni, Spanner, abgeleitet vom italienischen Verb guardare, verschauen.
Das ist schon alles besser auf Italienisch, sogar Spanner, oder?
Ja, okay, aber es ist nicht unbedingt besser, was sie gemacht haben. Es ist wirklich bizarr. Also das war eine Szene, wo es in Florenz, wahrscheinlich auch an anderen Orten von Italien, von Männern aus verschiedenen Altersklassen, aus verschiedenen sozialen Klassen, die haben sich daran aufgeheilt, die Liebespaar im Auto zu beobachten. Das war wirklich eine Szene, die sind zum Teil organisiert, die sind mit Nachtsichtgeräten unterwegs, sie sind mit Aufnahmegeräten, sie haben probiert, zum Beispiel bei dem Auto, unter dem Auto oder neben dem Auto, irgendwelche Mikrofone zu platzieren. Man hat gewusst, an welchen Ort das häufig Liebespaar angehen, oder weil es beliebte Plätze sind. Also dort hat es zum Teil von diesen Guardoni, die haben so eine Art Hierarchie gehabt. Dann hat es der gehabt, der dürfen an den Platz. Die Plätze sind zum Teil vermietet worden. Es hat ein eigenes Lokal gegeben, wo sich die getroffen haben. Taverna del Diavolo hat das dann noch geheissen. Also die Taverne des Teufels. Also irgendwie eine sehr bizarre Begleiterscheinung von dem. Und das hat man in der Gesellschaft eigentlich wie gar nicht so richtig gewusst. Und das ist dann aber rausgekommen im Zusammenhang mit dieser Mordserie.
Gut, wir gehen zurück zu dieser Mordserie. Angefangen haben wir mit dem letzten bekannten Fall, wo das Monster von Florenz selber gegangen hat. Wir fangen jetzt mit dem an, wo so der Ursprung war, wo wir überhaupt von diesem Phänomen anfangen zu schwätzen. Und zwar ist der am 14. September 1974 passiert. Wer ist dort gestorben?
Dort ist eine junge Frau, ich glaube 18 oder 19, Stefania Pettini hat die geheißen. Die ist mit ihrem Geliebten, mit dem Pasquale Gentilcuore, in einem blauen Fiat 127, sind sie in einem Feldweg gefahren und sind dann verschossen worden von dem Monster. Der Pasquale Gentilcuore war sofort da. Stefania Bettini war verletzt. Er hat das Magazin leer geschossen, aber sie hat noch gelebt, im Auto war verletzt. Und dann ist er ums Auto herum, hat sie aus dem Auto rausgezehrt. Sie hat sich wahrscheinlich gewehrt, hat, wenn man so will, mit ihm gekämpft und er hat sie dann mit einem Messer verstochen. Der Umstand, dass er sie aus dem Auto rausgezehrt hat, der wird nachher dann wichtig noch für den DNA-Spur.
Und dann hat es eigentlich angefangen mit der ganzen Serie, oder?
Genau. Dann hat man Patronenhülsen gefunden. Das ist ein Beretta Kaliber 22. Das ist wahrscheinlich die berühmteste oder sicher die berühmteste Waffe in der italienischen Kriminalgeschichte. Die hat man nachher jahrzehntelang gesucht. Man kann sagen, man sucht sie, wenn es so will, heute noch. Und man hat sie nie gefunden. Patronenhülsen haben ein H eingestanzt am Boden. Und ein defekter Schlagbolz hat so eine charakteristische Markierung hinterlassen. Also das hat man genau können sagen, die Waffe ist benutzt worden für den Mord.
Haben die Behörden von Anfang an in diesem Umfang auf diesen Guardonis geschaut, ob es dort jemand gesehen sein
könnte? Nein, das ist dann erst 7 Jahre später, beim nächsten Mord. Also auch das ist ein rätselhafter Aspekt. Es ist von 1974 bis 1981 gegangen. Man weiss nicht, was hat der Mörder in diesen 7 Jahren gemacht, wieso überhaupt die 7 Jahre Pause. Und dann, am 6. Juni 1981, hat das Monster von Florenz den nächsten Mord begangen. Also dann hat man zuerst einmal gemerkt, dass es ein Serial Killer ist. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis man die Verbindung gemacht hat zum Mord von 1974. Dann hat man durch das Überprüfen von der Patronenhülse, wo man sieht, es ist die gleiche Waffe, ist irgendwie das Bewusstsein aufgekommen, das ist ein Serial Killer. Oder weil zweimal die gleiche Art von Mord, zweimal die Verstümmelung, die gleiche Patronenhülse. Also es geht ein Serial Killer um in den Hügeln von Florenz. Und dann hat man angefangen, im Umfeld von diesen Guardoni, von diesen Spannern, hat man angefangen zu recherchieren.
Und hat einen gefunden?
Ja, man hat einen gefunden, einen Lastwagenfahrer, Enzo Spelletti. Der war in der Nacht, wo der Mord passiert ist, unterwegs gewesen. Er hat widersprüchliche Angaben gemacht, wo er war, wenn er zurück ist. Und was ihn wirklich sagen wir, sehr stark verdächtig gemacht hat, ist, dass er seiner Frau, die gewusst hat, dass er ein Spanner ist, am anderen Morgen von dem Mord erzählt hat, auch von Details von dieser Verstümmelung. Und zwar bevor das überhaupt bekannt war.
Schon recht auffällig.
Ja. Sehr. Und er ist darum auch verhaftet worden, natürlich unter dem Verdacht, dass er das war. Er war dann im Gefängnis. Man hat dann aber gemerkt, dass er es nicht sein kann, weil noch im gleichen Jahr 1981 ein neuer Mord passiert ist. Und es ist bis heute ein Rätsel, wieso, also welches genau die Rolle war von dem Spelletti. Die meisten, die heute über das schreiben, gehen davon aus, dass er vielleicht etwas gesehen hat. Und aus Angst, dass er irgendwie bedroht worden ist und aus Angst einfach nichts gesagt hat und lieber ins Gefängnis gegangen ist, als etwas zu sagen.
Ab diesem Moment, ab 1981, hat es dann keine lange Pause mehr gegeben. Zwischen 1981 und 1985, innerhalb von 4 Jahren und 3 Monaten, hat es 6 Doppelmorde gegeben. Was hat das gemacht mit Toskana und ihren Bewohnern?
Also man muss sich mal vor Augen halten, was das bedeutet. Es hat jeden Sommer ist ein Liebespaar auf so einer bestialische Art und Weise ermordet worden. Also man hat gewusst, und man konnte davon ausgehen, jetzt ist 1982, jetzt passiert es wieder, 1983 passiert es wieder, 1984, dann ist es 1985 nochmal passiert und dann hat man dort noch nicht gewusst, dass es jetzt fertig ist. Das weiss man jetzt im Nachhinein. Also die Angst, die Panik, die ist dann noch weitergegangen. 1986, 1987 haben wir immer noch damit gerechnet, es könnte wieder passieren. Das ist bis in die 90er. Also ich kann sagen, 10 Jahre lang ist in Florenz, in der Provinz Florenz, in der Umgebung von Florenz, ist einfach irgendwie wirklich die Angst da gewesen, dass so etwas wieder könnte passieren. Und es hat dann grosse Auswirkungen gehabt, auch aufs, sagen wir, das Sozialverhalten. Also selbst sehr traditionell katholisch-konservative Eltern haben dann angefangen, ihren Jungen zu sagen, lass, wir gehen ins Kino am Samstagabend und bring du deine Freundin oder bring du deinen Freund heim. Es ist also lieber, wenn halt der voreheliche Sex, der ja ohnehin stattgefunden hätte, aber wenn halt der jetzt bei uns im Elternschlafzimmer oder im Kinderzimmer stattfindet, aber geht einfach nicht mit dem Auto. Und eine Folge von diesen Warnungen, sind dann auch Flyer verteilt worden und so weiter, ist auch, dass insgesamt in den 80er Jahren sind 2x Ausländer betroffen gewesen. Also das eine ist das französische Touristenbau, wo wir am Anfang davon geredet haben, und dann auch zwei junge deutsche Studenten, zwei Männer, die sind das erste Mal mit ihrem VW-Bus auf Italien, haben den VW-Bus parkiert, haben im VW-Bus geschlafen und einer hat lange blonde Haare gehabt und ist wahrscheinlich mit einer Frau verwechselt worden vom Monster. Also das Monster gemeint, er mordet einen Mann und eine Frau und hat dann erst, als er in den VW-Bus reingegangen ist, hat er gesehen, er hat zwei Männer umgebracht.
Quello del mostro di Firenze rappresenta il primo caso riconosciuto di omicidi seriali in Italia. 8 giovani coppie che amoreggiavano in campagna, trucidate e seviziate.
Was auch zum Verstehenden gehört, ist, dass dann irgendwann hat sich so der Eindruck durchgesetzt in der Öffentlichkeit, der Staat kann die Jungen nicht vor so einem bestialischen Mörder schützen. Er ist dem hilflos ausgeliefert, der mordet immer wieder die besten Ermittler. Es hat eine Sonderkommission ist irgendwann gegründet worden und er entkommt denen immer wieder und er mordet immer wieder. Es ist auch mehrmals passiert, dass Leute dann festgenommen worden sind unter dem Verdacht und dann haben wir es wieder frei lassen, weil Mörder weitergegangen sind. Also das ist wirklich so die Situation. Ein Einzelner fordert die Autorität vom Staat schlechthin raus. Das ist eine sehr spezielle Situation.
Das heisst, während diesen ganzen 4 Jahren ist die Polizei im Dunkeln getappt?
Nein, es ist dann im 1982 zu einer sehr speziellen Wende gekommen. Und auch da weiss man heute nicht, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall, die Polizei oder die Ermittlungsbehörden sagen, jemand von ihnen, ein Carabiniere, habe sich erinnert, dass schon 1968 doch einmal so etwas Ähnliches passiert. Heute gehen die meisten davon aus, dass die Ermittlungsbehörden eine anonyme Botschaft bekommen, schaut einen Mord an, der 1968 passiert ist. Also 6 Jahre vor dem ersten Mord, in Anführungszeichen sagen, ersten Mord 1974.
Und wer soll das gewusst haben? Wer soll so einen Hinweis geben können?
Ja, das ist dann eben genau das Rätsel. Also, allenfalls ist es das Monster selber gewesen, der den Hinweis gibt. Und dort kann man sich dann fragen, hat er die Wahrheit gesagt, also hat er so quasi höhnisch oder um sich wichtig machen oder schauen mal, ich bin so cool oder ich bin so unangreifbar, ich tue noch jetzt selber auf meine Spur lenken. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass er die Ermittler mit dem auf eine falsche Spur gelenkt hat. Auf jeden Fall Tatsache ist, man hat dann die Kugel von dem Mord 1968 ist man in der Asservatenkammer geholt, geschaut und gesehen, tatsächlich, es ist die gleiche Beretta gewesen, die auch in einem Mord, der aber kein Lustmord war, sondern ein Eifersuchtsmord, in einer sardischen Einwanderergemeinde, so einfache Handwerker, die von Sardinien in Toskana gekommen sind, dort gearbeitet haben. Das ist in dem Ambiente ist es passiert. Und was man bis heute nicht weiss, also es gibt jetzt wie zwei Theorien. Die eine ist, es ist jemand von diesen Sarden und der ist dann später quasi zum Monster geworden und hat weitergemacht als Monster. Oder es ist jemand anders gewesen und es ist nur die Waffe quasi weitergegeben worden. Wo man weiss nicht wie, man weiss nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Aber also es ist nicht sicher, ob es der gleiche Täter ist. Was sicher ist, es ist immer die gleiche Waffe benutzt worden. Und das hat dann zur sogenannten Pista Sarda geführt, zu den sardischen Pisten. Dann hat man 10 Jahre lang in der sardischen Community recherchiert, Ermittlungen geführt. Es sind Leute verhaftet worden unter dem Verdacht, sie seien das Monster von Florenz. Und am Schluss haben wir müssen nie gesehen, die sardische Piste, die führt eigentlich ins Nichts.
Die führt ins Nichts, was erfolgreicher war, nachher offensichtlich ist, wo man die Suche ausgedehnt hat auf schon verurteilte Sexualstraftäter.
Ja, genau. Also man hat dann Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, wo Computer besser geworden sind, hat man angefangen, Daten in den Computer eingeben und so nach verschiedenen Kriterien aussortieren. Und auf jeden Fall ist dann einfach ein Verdächtiger rausgekommen, das war ein Bauer, ein Pietro Pacciani hat er geheissen.
Io sono innocente come Dio sulla croce. Credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello. Io ho voluto bene.
Das ist eine sehr bizarre Figur, also Figur wie aus einem naturalistischen Roman, Emil Sola oder Balzac oder so. Gewalttätig, brutal, unglaublich stark, also so richtig so mit einem Stirnacken. Er ist bereits verurteilt war, weil er in jungen Jahren einen Mord begangen hat. Einen Nebenbuhler hat er erschlagen. Er ist verurteilt war, weil er seine minderjährigen Töchter jahrelang vergewaltigt und misshandelt hat. Und gleichzeitig ist der Pacciani, der hat so ein ursprüngliches, so einen Fiorentiner Dialekt geredet. Er war auf eine bürische Art und Weise witzig gewesen, poetisch fast schon. Also er hat so seltsame Begriffe verwendet. Irgendwie sehr schillernde Figur. Und Man hat dann jahrelang probiert, ihm das nachzuweisen. Es sind sehr starke Indizien gegen ihn zusammengekommen. Er ist vor Gericht gestellt worden und ist in erster Instanz verurteilt worden. Dann in zweiter, es war ein Indizienprozess, in zweiter Instanz ist er freigesprochen worden und dann hat das oberste Gericht, die Kassation, hat den Freispruch aufgehoben und hat gesagt, der Prozess muss nochmal geführt werden wegen Verfahrensfehler. Und danach ist der Pacani hat quasi gewartet auf die Wiederholung von seinem Prozess und dann ist er gestorben. Auch natürlich, muss man fast so sagen, unter rätselhaften Umständen. Ja.
Wir sind jetzt etwa Mitte 90 Jahre. Kann man denn sagen, ob er das Monster war?
Also was man vielleicht noch muss sagen, es sind dann zusätzlich noch zwei Komplizen verurteilt worden. Das war ein Böschler von so einer kleinen, von einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Florenz. Mario Vanni hat er geheissen. Und ein Tagelöhner, Giancarlo Lotti, die sind dann beide als Komplizen rechtskräftig verurteilt worden. Und was einfach da den Ganzen dann so ein bisschen für, sagen wir, Irritationen gesorgt hat, obwohl die Indizien relativ stark sind und obwohl die beiden Komplizen sind, also auch von der Korte die Kassation, von der letzten Instanz ist dort das Urteil bestätigt worden. Was man sich dann einfach so schwer vorstellen kann, ist, du hast das Monster, das eben jahrelang die besten Ermittler in das Licht führt, wo man nicht kann verhaften kann, wo ungreifbar bleibt und dann nachher sollen das die drei Bauern waren, die so ein bisschen, also Alkoholiker, die irgendwelche Kneipen umgehängt sind, zu Prostituierten gegangen sind und so weiter. Also einfach so ein bisschen, man hat dann wie das Gefühl gehabt, das passt nicht richtig zusammen. Und die, die an dieser ganzen These oder an dem Urteil zweifeln, die sagen das bis heute, dass da muss mehr dahinter gesteckt haben.
Du hast ja mit ganz vielen Leuten über diesen Fall geredet, zum Beispiel mit dem Roberto Taddeo. Der hat ein Buch geschrieben über den Fall, das hat 1300 Seiten. Warum macht man das?
Also der Taddeo ist sicher ein extremes Beispiel, wo aber nicht so speziell ist, dass einem das einfach reinziehen kann. Und er hat mir erzählt, ich habe ihn getroffen in Bologna, er hat mir erzählt, den Fall hat er kennt, er hat ihn mal im Internet so auf Seiten herumgesurft und so, und dann hat er mir so reingezogen, dann hat er einfach für sich selber quasi alles anfangen aufschreiben. Während der Corona-Zeit, er hatte Zeit gehabt und so, und am Schluss ist er auf diesen 1300 Seiten gewesen. Und das Bemerkenswerte ist dann, er hat dann die einfach an einen Verlag geschickt. Und zwar an einen angesehenen Verlag, Mimesis, und die haben das genommen und haben das 2023 in drei Bänden in so einem Schuber, kannst du das kaufen. Star El Mosso di Firenze, einfach irgendwie ein Kompendium.
Hat er etwas herausgefunden, etwas Neues?
Nein. Das sagt er auch, dass es nicht sein Ziel ist, auch sehr schwierig. Also wirklich noch etwas herauszufinden, das verhebt, das ist sehr schwierig. Nein, das hat er nicht. Aber seine Leistung ist einfach, dass er, also du findest in dem Buch einfach alle Namen, du findest jedes Detail, all die skurrilen, rätselhaften Details, die in dem Fall auch immer mitschwingen. Es gibt anonyme Telefongespräche, es gibt Leute, die man gesehen hat, die es könnten gewesen sein. Es gibt Zeugenaussagen, die sich widersprechen. Also all das, das hat er alles in einem so einem grossen Kompendium, aber es ist auch noch gut erzählt. Also das ist wirklich bemerkenswert. Es ist sehr gut erzählt, es liest sich spannend.
Das, was der Roberto Taddeo macht, das nennt man in Italien Mostrologie. Er hat sich mit diesem Monster auseinandergesetzt. Warum tut die Geschichte Italien bis heute so faszinieren?
Einerseits wegen der Rätselhaftigkeit, wegen der Verworrenheit. Du kannst eben mit all diesen Strängen, mit all diesen Hypothesen, du kannst x Theorien spinnen. Das wird bis heute gemacht. Also es gibt Seiten auf dem Internet, es gibt Blogs, es gibt YouTuber, die sich eigentlich wirklich extrem intensiv mit dem beschäftigen. Natürlich dann Verschwörungstheorien verbreitet. Ja, also Monstrologia ist das, oder? Also irgendwie das obsessive Probieren gleich jetzt noch, obwohl so viel Zeit vergangen ist, vielleicht findet man noch etwas raus. Das ist ein Grund, wieso das in Italien so immer noch so häufig diskutiert wird. dann, und auch das ist halt bis zu einem gewissen Grad typisch für Italien, der Fall ist politisiert worden. In den 90er Jahren, wo die Prozesse stattgefunden haben gegen den Pacciani und gegen die Komplizen, ist ein Mailänder Unternehmer namens Silvio Berlusconi ist in die Politik gegangen und ist selber ins Fadenkreuz geraten, wo die Justiz hat. Seine Fernsehsender, sein Medienimperium hat er dazu benutzt, um die Justiz zu diskreditieren. Und eine Möglichkeit, um die Justiz die Richter zu diskreditieren, ist zu sagen, schaut mal, der arme Bauer Pacciani, unschuldig, ist eigentlich ein volkstümlicher Florentiner Bauer, der wird jetzt zum Sündenbock gemacht, genau wie der Berlusconi in Mailand zum Sündenbock gemacht wird. Und es ist dann wirklich eine Kampagne gefahren worden, dass der Pacciani unschuldig ist. Und es ist so weit gegangen, dass in den Sender von Berlusconi behauptet worden ist, der Oberermittler Pierluigi Vigna sei, nicht, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern er sei das Monster. Oder? Das wäre etwas gleich, wie wenn der reichste Mann der Schweiz würde behaupten, bei so einem Fall der Chef der Bundesstaatsanwalt ist der Täter. Oder? Das ist ernsthaft behauptet worden. Also das ist so ein bisschen das, ja, halt ein bizarre, fast schon tragikomische, trotz den schlimmen Taten, wo dann ja, die Politisierung von dem Fall, wo erfolgt ist. Und dann gibt es noch etwas Drittes, wo irgendwo auch bezeichnet ist, also in Italien, du hast ja einen Haufen bekannte Kriminalfälle oder schlimme Taten. Oder das Papstattentat, Bombe im Bahnhof von Bologna, Entführung und Ermordung von Aldo Moro und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste. Und es ist häufig so, dass dann nachher plötzlich Stimmen kommen und Indizien, es steckt noch irgendetwas dahinter. Sei es der Vatikan, sei es irgendeine Geheimloge, irgendwelche Freimaurer, Politik, Mafia. So ein bisschen das klingt dann wie eine Verschwörungstheorie, aber in Italien ist es halt dann einfach wirklich bei diesen Fällen häufiger so, dass die Verschwörungstheorie nicht einfach irgendwie erspunnen ist, sondern sie hat einen Teil von der Realität, deckt es tatsächlich ab. Und das ist auch im Fall von Monster von Florenzen so. Und zwar, weil man festgestellt hat, die drei Bauern oder die drei armen Landbewohner, Pacciani, Vanni und Lotti, die hatten unerklärlich viel Geld gehabt. Man hat sich nicht können erklären, also vor allem der Pacciani hat sehr viel Geld gehabt, obwohl der ist die Hälfte von seinem Leben im Gefängnis gesessen hat, immer arme, einfache Arbeiten, Landwirtschaft ausgeführt. Woher hat der so viel Geld? Und die Theorie, die sich dann aus dem ergibt, ist, es gibt reiche Hintermänner, die ihn beauftragt haben, die Mörder zu begehen. Um irgendwelche satanische Messen zu veranstalten, wo die in Anführungs- und Schlusszeichen erbeuteten Teil der weiblichen Opfer quasi als fetisch, esoterisch, satanistische Ritual quasi verwendet worden sind. Unbescholtene Bürger, Gruppen, Sekten, was auch immer. Und das klingt völlig bizarr, aber es gibt tatsächlich Indizien, dass das mehr ist als nur irgendeine Verschwörungstheorie. Und es hat Ermittlungen gegeben, es hat auch Prozesse gegeben in dem Zusammenhang. Es sind verschiedene Leute auch angeklagt worden. Es ist aber nie zu einer Verurteilung gekommen. Also man weiss bis heute nicht, wie wahr das ist oder bis zu welchem Grad, dass die Vermutung von dieser satanistischen Sekte, dass die zutrifft.
Was man bis heute sieht und was man bis heute merkt, wenn man dir zuhört, ist, dass da ganz viel Zweifel rum ist noch, dass das wie die Grundlage ist von dieser ganzen Beschäftigung mit dem Monster von Florenz. Und mit dem kommen wir zurück jetzt auf die DNA-Spur, die wir ganz am Anfang von diesem Podcast erwähnt haben. Die DNA-Spur, die erst letztes Jahr entschlüsselt worden ist. Was sagt uns jetzt die Spur?
Also wir haben ja gesagt, es sind zwei Opfer, die gegen das Monster gekämpft haben oder wo während der Tat körperlichen Kontakt hatten, die sich gewehrt haben. Das eine ist Stefania Pettini und das andere ist Jean-Michel Cravachili, das französische Opfer. Und es gibt einen Anwalt, der die Angehörigen vertritt von den beiden französischen Touristen, der fordert, man solle Stefania Pettini exhumieren und schauen, ob man an ihren Überresten noch DNA-Spur findet vom Täter. Wenn sich jetzt würde zeigen, dass die DNA-Spur auf dieser Kugel mit der DNA-Spur, die sich vielleicht an den Überresten von der Stefania Pettini befindet, dass die übereinstimmt, dann hat man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, kann man sagen, dann hat man die DNA-Spur vom Täter identifiziert. Und dann könnte man schauen, also die Verdächtigen, die Verurteilten, die sind mittlerweile gestorben, aber dann könnte man mindestens überprüfen, ob man die Richtigen verurteilt hat oder nicht. Und dann gibt es noch etwas weiteres, und das ist auch ein Grund, wieso das Italien immer noch über den Fall diskutiert. Es gibt auch die Theorie, dass ein Einzeltäter Sponsor von Florenz ist, ein Einzeltäter, der nie wirklich in Verdacht geraten ist. Und es gibt ein FBI-Profil, das beauftragt worden ist. Und die sind zum Schluss gekommen, dass der Täter wahrscheinlich aufgrund ihrer forensisch-psychologischen Analyse, dass er wahrscheinlich beim ersten Mal zwischen 20 und 30 Jahren alt war, ein junger Mann. Wenn das stimmt, und man sagt, der erste Mal ist 1974 passiert, dann kannst du ausrechnen, wenn der dort, sagen wir, er wäre 20 gewesen, das gibt Geburtsjahr 54, und wenn er 30 war, gibt es Geburtsjahr 44. Das heisst, es besteht die theoretische Möglichkeit, dass er sogar noch lebt. Also die Hoffnung, um das Ganze doch noch aufzudröseln, ist, dass man Zustimmung bekommt, um Stefania Bettini zu exhumieren. Bis jetzt gibt es die Zustimmung nicht, weil die noch lebenden Verwandten sind nicht alle damit einverstanden und die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt noch keinen Entscheid gefällt. Und um das französische Opfer zu exhumieren, das hat mir der Anwalt gesagt, das sei jetzt kompliziert, weil das müsste dann über internationale Gesuche und so weiter gehen. Das ging so und es sei dann auch noch teuer. Also das wollen sie nicht, sondern die Hoffnung, die kleine Hoffnung, um wirklich noch Licht in die Affäre hineinzubringen, ist die Exhumierung von dem Opfer, der gegen den Täter gekämpft hat.
Das heisst aber, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder eine gewisse Möglichkeit, dass man es tatsächlich einen Mensch von Florenz identifizieren kann?
Ja, theoretisch schon. Aber also erstens muss man Zustimmung haben zur Exhumierung von der Stefania Bettini. Dann muss man DNA-Spuren tatsächlich finden. Es ist ja theoretisch natürlich möglich, dass die DNA-Spur auf der Kugel trotzdem eine Kontamination ist, also dass sie dann nicht die richtige ist. Es ist eine theoretische Möglichkeit. Es passiert manchmal Wunder. DNA, forensische Analyse haben in anderen Fällen auch sehr alte sogenannte Cold Cases noch gelöst. Sagen wir, es ist offen, aber also realistischerweise muss man sagen, sehr wahrscheinlich ist es nicht.
Dass man Gewissheit hat, wie wichtig ist das?
Ich glaube, es wäre für die überlebenden Angehörigen der Opfer wichtig zu wissen, ob die Richtigen verurteilt worden sind. Und bei dieser Bedeutung, die der Fall hat in der italienischen Kriminalgeschichte, bei diesen Diskussionen, bei diesen Streitereien, die es im Internet heute noch gibt, wäre es schon, denke ich, gut oder begrüßenswert, wenn man den Fall noch könnte lösen und sagen, ja, es ist ganz sicher der Richtige verurteilt worden oder nein. Man hat den Täter nicht verwünscht.
Die Frage ist ja immer noch, ob die Leute wirklich würden glauben, wenn es so weit wäre. Sandra, du hast jetzt über Monate mit diesem Fall beschäftigt. Du hast eine lange und wirklich sehr lesenswerte Geschichte im Magazin geschrieben. Du hast sicher auch einen Teil von diesen 1100 Seiten von Roberto Taddeo sein Buch gelesen. Was bleibt dir jetzt von dieser Beschäftigung mit diesem Fall?
Für mich ist der Fall wie eine bizarre, fast schon groteske Veranschaulichung davon, dass die Realität einfach unberechenbarer, widersprüchlicher, skurriler, fantastischer, absurder sein als alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es wird häufig noch toppt von der Realität. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt in dem Fall einfach viele so kleine Momente oder Wendungen, wo ich finde, jetzt auch nach 40 Jahren, das ist immer noch bedrückend und beeindruckend. Ich gebe dir ein Beispiel. Biarontini, die ist 1984 ermordet worden vom Monster von Florenz, zusammen mit ihrem Geliebten. Das war eine 18-Jährige, die wird geschildert als selbstbewusst, fröhlich, also eine junge Frau, die das Leben vor sich hatte. Und die hat so einen Sommerjob gehabt in einer Bar und ist am Abend heimgekommen und hat gesagt, sie sei müde, weil sie gehen nicht mehr raus. Und dann hat ihre eigene Mutter ihr gesagt, komm, jetzt hast du den ganzen Sonntag in dieser Bar geschafft, mach doch noch etwas, geh doch noch ein bisschen raus. Und das hat sie gesagt, Mutter, weil die Behörden behauptet haben, sie haben die wahren Täter gefasst. Mm. Also sie ist davon ausgegangen, das Monster von Florenz ist gefasst worden, es besteht keine Gefahr, wenn meine Tochter am Abend noch rausgeht. Und dann ist sie rausgegangen und es ist passiert. Sie ist mit ihrem Freund ins Feld rausgefahren und ist das Opfer vom Sommer 1984 vom Monster von Florenz gewesen. Und mir hat jemand gesagt, jetzt während der Recherche, die Mutter, die lebt noch. Und irgendwie die Vorstellung, dass die jetzt wahrscheinlich das Leben lang sich vielleicht Vorwürfe gemacht hat, also das Leben lang daran rumgestudiert hat, hätte ich doch das nicht gesagt. Und ich habe geglaubt, dass Behörden recht haben Ich habe es darum gemacht. Ich wollte, dass die Tochter noch einen schönen Abend verbringt. Und die Konsequenz ist dann das. Also so, dass irgendwie, es schärft das Bewusstsein davon, dass ja, irgendwelche Zufälle, man macht etwas und man will nur das Gute und dann nachher passiert irgendetwas, was du nicht kontrollieren kannst. Und es ist einfach alles zerstört. Wenn man sich intensiv mit so einem Fall auseinandersetzt, das bringt einem das einfach wieder ein bisschen stärker ins Bewusstsein.
Danke, Sandro.
Gern geschehen.
Das war es apropos mit dem Sandro Benini über das Monster von Florenz. Wir verlinken im Sandro seinen Text sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib. Die Folge von Apropos hat Miriam Gabatour produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Ganz schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.